Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Weihnachtstag. Driving Home for Christmas. Der Song des britischen Musikers Chris Rea ist ja ein Weihnachtsklassiker. Wohl auch deshalb, weil so viele es tun, Weihnachten nach Hause fahren. Die Studierenden zu den Eltern, die jungen Familien zu den Großeltern. Und es lohnt sich ja auch. Die Wohnungen und Häuser sind festlich und geschmückt wie sonst nie im Jahr. Weihnachten ist das Fest des Wiedersehens in den eigenen vier Wänden. In dieser Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde reden wir deshalb mal darüber, warum diese vier Wände und das Dach über dem Kopf so wichtig sind. Psychologen sprechen ja von unserer dritten Haut. Was Räume mit uns machen, wie sie auf unsere Seele wirken und was es bedeutet, ohne dieses Dach überm Kopf leben zu müssen. Darum geht's heute im Himmel und Erde Weihnachtsthema. An Weihnachten, da feiern wir die Geburt von Jesus. Daran erinnert auch die Krippe, die bei vielen Menschen in der Weihnachtszeit unter dem Tannenbaum im Wohnzimmer steht. Das sieht auf den ersten Blick gemütlich aus. Die Geburt Jesu war aber alles andere als behaglich. Jesus und Maria hatten eigentlich keinen Ort für die Geburt. Veit Dinkelacker ist Museumsdirektor vom Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Botschaft eigentlich darin liegt, dass Jesus ohne feste Herberge einen doch recht rauen Start ins Leben hatte.
Der Christus, der Retter, kommt unter den einfachsten Verhältnissen auf die Welt. Mensch und Tier wohnten zusammen zur damaligen Zeit, zum Teil im selben Raum. Die Umwelt war bäuerlich und Gott wird Mensch und ist eben mitten unter uns.
Mhm. Und es war ja auch noch wirklich eine heimatlose Situation. Josef und Maria waren unterwegs, reisten zur Geburt von Galiläa, also von Nazareth nach Bethlehem. Eine auch beschwerliche Reise für eine hochschwangere Frau, das können wir uns gut vorstellen. Aber welche Bedeutung hat gerade dieser Ort jetzt?
Ja, Bethlehem ist die Stadt Davids. Nach den Stammbäumen in der Bibel ist Jesus ein Davids Sohn, also ein Nachkomme des legendären König Davids. Bei einer Volkszählung oder Steuererhebung in römischer Zeit konnte man Besitz anzeigen. Das wissen wir aus anderen antiken Quellen. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass man sich da auf den Weg macht. Und als Nachkommen Davids könnten Maria und Josef deswegen nach Bethlehem gezogen sein, da dort Familie und Besitz ist.
Mhm. Sie haben es schon erwähnt, Herr Dinkelacker, ein wichtiger Aspekt ist eben, dieses kleine Kind in der Krippe ist eine Botschaft im Grunde, dass Gott unter die Menschen kommt. Aber dann ist in der Erzählung die Rede von Engeln und von Weisen, Sterndeutern, die Geschenke mitbringen. Das ist ja dann aber doch so eine ganz besondere, nicht normale Geburt.
Ja, mit den beiden Geburtserzählungen vom Christus, die in der Bibel im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium überliefert sind, zeigen die Menschen vor 2000 Jahren, wie wichtig ihnen eben dieser Mensch Jesus Christus ist. Und da liegt es nahe zu erzählen, lauter Wunder sind passiert, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Und es ist tatsächlich interessant, wenn man in andere Geburtsgeschichten der damaligen Zeit guckt, die uns überliefert sind, also zum Beispiel Erzählungen von der legendären Geburt des römischen Kaiser Augustus, dann sind da auch Himmelserscheinungen und da kommen sogar auch Hirten vor. Und natürlich muss die Geburt eines so wichtigen Kindes aus den Sternen abzulesen sein, wie das die Weisen aus dem Morgenland tun mit ihren wertvollen Geschenken. Es bleibt vielleicht so ein bisschen verborgen, aber dann stehen sie doch da und haben königliche, wertvolle Geschenke dabei, Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Machen deutlich, wie wichtig dieses neugeborene Kind ist. Für was steht dann aber die Krippe?
Also eindeutig erzählt die Geschichte, dass der Christus nicht in einem Palast in Gold und Seide auf die Welt kommt. Er hätte ja von einem Königskind auch
Genau.
Aber das entspricht den Geschichten von Jesus, die danach erzählt werden. Und so kennt man Jesus. Er wendet sich den Ausgestoßenen zu. Er ist bei den Blinden, bei den Lahmen, bei den Tauben, sogar bei den Aussätzigen. Und der Futtertrog statt eines Himmelbetts als Geburtsort ist da ein bedeutendes Symbol. Gott wird Mensch und liegt in einer Krippe, das heißt, Gott ist bei den Ohnmächtigen.
Eine besondere Geburt eines besonderen Menschen, aber nicht in einem königlichen Palast, sondern in einer Krippe. Welche Botschaft darin liegt, das habe ich Veit Dinkelacker gefragt. Er ist Direktor des Bibelhaus Erlebnismuseums in Frankfurt. In dieser Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde sprechen wir darüber, welche Bedeutung Wohnung, Haus, das Dach überm Kopf für uns haben. Natürlich, das empfindet jede und jeder auch ganz unterschiedlich. Und dazu kommt, unser Verhältnis zum Haus, zur Wohnung ist auch kulturell geprägt. Zum Beispiel lade ich jemanden zu mir in die Wohnung ein. Feiere ich lieber draußen oder drin? Das ist in anderen Ländern durchaus verschieden. Unsere ARD-Korrespondenten erzählen davon.
Die Wohnung in Südafrika ist generell natürlich ein totales Heiligtum, also da, wo ich mich wohl und sicher fühle.
My home is my castle, das spielt in Südamerika schon eine große Rolle. Also wenn man in eine Wohnung eingeladen wird, das ist schon eine gewisse Auszeichnung.
In China wird man seltener zu jemandem nach Hause eingeladen. Man trifft sich viel mehr in der Öffentlichkeit.
Spaniern ist so gesehen die Wohnung sehr heilig, denn man kommt wirklich nicht so einfach rein als Außenstehender oder als Freund.
Die Inder sind sehr gastfreundschaftlich und wollen unbedingt ihre Wohnung zeigen. In der Regel lädt man nur Menschen in Indien ein, die auch in der gleichen sozialen Schicht leben. Menschen aus der unteren Schicht würden eigentlich nur reinkommen, dann in die Häuser, um da sauber zu machen. Die werden von den Menschen aus der oberen Klasse als so unrein immer noch gesehen, dass die niemals die Dinge benutzen würden, die Menschen benutzen, die auch in der Wohnung leben.
Wenn man nicht nur in Argentinien, in ganz Südamerika ist das so, wenn man eine Wohnung betritt, landet man erstmal im Wohnzimmer oder im Salon. Also was dann eher ein Tabu ist, dass man in den hinteren Trakt geht, also wo dann die Schlafzimmer, die Badezimmer sind, dass einem die ganze Wohnung gezeigt wird, inklusive Schlafzimmern und so weiter. Das ist dann nochmal eine andere Nummer.
Auch wenn man zu jemandem in die Wohnung kommt, dann ist es nicht so unbedingt üblich, dass einem dann die ganze Wohnung gleich gezeigt wird. Man bewegt sich sozusagen nur im Wohnzimmer. Insofern ist die Wohnung schon ja tatsächlich ein Rückzugsort, etwas sehr, sehr Privates, wo man eben auch sich nicht so ganz in die Karten gucken lassen will. Und auch wenn man zum Essen eingeladen wird, ist es nicht unbedingt so, dass man in China dann zu jemandem nach Hause geht, sondern man wird zum Essen eingeladen und trifft sich dann in einem Restaurant.
In den besseren Wohngegenden, in den großen Städten in Südafrika, da könnte man, glaube ich, auch eher sagen, my home is my Festung, weil halt die großen Mauern, Elektrozaun und Tore drumrum sind und Überwachungsanlagen, damit man sich zu Hause sicher fühlt. In Südafrika ist das Zuhause aber auch ein sehr sozialer Ort. Also da wird zusammen Zeit verbracht und die genießt man dann auch auf der Terrasse oder oft am Pool, den es wirklich sehr oft gibt. Also da lädt man dann einfach Freunde ein.
In spanischen Städten gibt es einfach nicht so viel Wohnraum. Also viele Menschen wohnen in der Regel auf wenig Platz. Das heißt, die Wohnungen der Leute sind eher klein. Und sie sind auch nicht besonders schön, mit vielleicht einem kleinen Schlafzimmer, einem kleinen Wohnzimmer, wo man sich wirklich auch nur aufhält, wenn es sein muss. Also sprich zum Schlafen und dann vielleicht noch morgens, um Kaffee zu trinken. Sonst hält man sich auf der Straße auf. Man geht mit Freunden in Restaurants, in Cafés. Also zum Essen eingeladen zu werden zu Hause, das kommt in Spanien sehr selten vor. Oliver Neuroth aus Madrid.
Aus Johannesburg, Jana Gepp.
Ruth Kirchner, Peking.
Aus Buenos Aires, Ivo Maroschik.
Silke Dietrich aus Neu-Delhi.
Die Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde unter dem Motto Dach über dem Kopf, was uns unsere vier Wände bedeuten. Und gerade wenn es draußen kalt, nass und windig ist, dann ist ja ein angenehmes Zuhause besonders wichtig. Nach unserer Kleidung als zweite Haut sprechen Psychologen wie der Therapeut und Autor Dieter Funke von der Wohnung als unserer dritten Haut. Ich habe mit Dieter Funke gesprochen und ihn gefragt, warum aus psychologischer Sicht die vier Wände, in denen wir leben, so wichtig sind.
Ja, wie Sie sagen, sie stellt unsere dritte Haut dar und damit bietet sie eine Form, wie wir unser Selbst, unsere Persönlichkeit nach außen hin einerseits abgrenzen, weil eben die Wohnung begrenzt ist und Grenzen hat und gleichzeitig uns diese Abgrenzung ein Gefühl vermittelt, aufgehoben zu sein, geborgen zu sein, umhüllt zu sein. Und aus tiefenpsychologischer Sicht wird dadurch etwas reaktiviert, was wir alle einmal am Anfang des Lebens erlebt haben.
Also diesen Urort der Geborgenheit im Mutterleib.
Der Urort, ja. Wir kommen alle aus einer Wohnung, aus einem inneren Haus sozusagen, vorgeburtlich, im Uterus der Mutter. Und diese Spuren an diesem Zustand des Wohlbehagens sind in unseren ganzen Körperzellen, nicht nur in den neuronalen Zellen unseres Gehirns, abgespeichert. Von daher gibt es eine tiefe Sehnsucht, solche Orte im späteren Leben, wenn wir Konflikten oder der Unbehaustheit des Lebens ausgeliefert sind, solche Orte wiederzufinden und zur Verfügung zu haben.
Gilt das eigentlich für alle Menschen gleichermaßen oder gibt es da zum Beispiel einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Das könnte ich Ihnen nicht empirisch belegen, aber aus tiefenpsychologischer Sicht stellt sich das so dar, dass eben Frauen von ihrer Anatomie her den Raum, die Wohnung, das Haus, aus dem wir kommen, in sich tragen. Mhm. Während wir Männer eher ja nach außen orientiert sind. Wir haben diesen Ort nicht in uns. Und ich vermute und erlebe das auch oft, dass Frauen die Wohnung eher ohne Gefahren und ohne Ambivalenzen als Ort des Aufgehobenseins erleben, weil sie sich offenbar damit aufgrund ihrer Körperlichkeit auch besser identifizieren, während Männer die Wohnung oder das Haus oft auch als Ort der Einengung erleben, der Einengung und verbunden mit der Sorge, darin irgendwie verschlungen zu werden und der eigenen Freiheit beraubt zu sein. Deswegen haben Männer oft den Drang, die Wohnung und das Haus auch wieder zu verlassen.
Es gibt ja so die Situation, wenn wir mal bei Menschen neu in die Wohnung kommen, dann sind wir mal ganz neugierig, weil wir so das Gefühl haben, die Wohnung erzählt uns was über diesen Menschen auch. Also spiegelt eigentlich die Wohnung auch unsere Psyche?
Ja, auf jeden Fall. Das merkt man schon daran, dass wenn man in der Wohnung etwas tut, zum Beispiel aufräumt oder die Dinge neu ordnet, die da rumliegen, dann hat das in der Regel eine große Rückwirkung auf unser seelisches Erleben. Wir fühlen uns dann meistens zentrierter, innerlich geordnet. Indem wir Gegenstände deponieren, aufräumen, sortieren, sortieren wir auch uns selber in unserer Innenwelt. Und das ist ein sehr heilsamer Effekt.
Das heißt, wir können auch im Grunde durch unsere Einrichtung oder die Art, wie wir uns einrichten, Einfluss nehmen auf unsere Psyche, auf unser Wohlbefinden?
Genau, weil die Dinge, mit denen wir uns umgeben in unserer Wohnung, sind ja nicht nur funktionale Dinge, die irgendeine Funktion erfüllen, sondern sie haben darüber hinaus auch einen symbolischen Mehrwert. Also sie stellen eine Erinnerung dar, vielleicht sind das Mitbringsel, Geschenke, Dinge, die wir mit einer bestimmten Lebensphase verbinden. Und so spiegelt sich sozusagen in den Dingen, mit denen wir uns in der Wohnung umgeben, unsere Lebensgeschichte wieder. Insofern ist die Wohnung wie eine Art Container, in dem wir auch wichtige, kostbare Erfahrungen aufbewahren.
Das sagt Dieter Funke, psychologischer Psychotherapeut. Er hat das Buch geschrieben, Die dritte Haut, Psychoanalyse des Wohnens. Es ist erschienen im Imago Taschenbuchverlag.
Du, dürfen wir Höhlen bauen im Flur mit Stühlen und Tischen und Decken und so, fragt meine Tochter. Ja, natürlich, sag ich. Die Kinder holen alte Matratzenteile aus dem Keller und was sonst noch dazu gehört aus ihren Zimmern. In den Höhlen werden kleine Vorratskammern angelegt, in die Kekse, Nüsse und Bonbons geschleppt werden, wenn man so etwas hat. Es geht auch mit Haferflocken, Rosinen und Cornflakes. Solange nur das tiefe Bedürfnis vorzusorgen und sich gegen Hunger und Kälte abzusichern erfüllt wird. Es ist gemütlich, so auf alten Kissen zu liegen und etwas Schönes zu haben. Das kleine Radio und der Dackel spielen auch mit. Eine Idylle von Geborgenheit und Glück, Sicherheit und Wärme wie nirgends sonst.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Und hier geht es am zweiten Weihnachtstag um die Bedeutung, die Räume für uns haben. Josef und Maria, die hatten keine Herberge, ihr Sohn kam in einer Krippe zur Welt. Aber wir feiern Weihnachten gerne zu Hause und richten das für die Feiertage auch besonders schön her. Die Weihnachtsstube wird ja in vielen Familien über Weihnachten fast zu einem heiligen Ort. Tatsächlich ein heiliger Ort ist der Frankfurter Dom. In jedem Fall ein besonderer Raum, auch wenn man gar nicht gläubig ist. Ich habe kürzlich mit Stefan Scholz gesprochen. Er ist Rektor der Dompfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt. Und ich habe ihn gefragt, was eigentlich passiert, wenn Menschen den Dom in Frankfurt betreten.
Es kommt ein bisschen auf das Wetter drauf an. Wenn es strahlender Sonnenschein ist, kommt der Besucher von der Schattenseite vom Norden und Westen, also Sonnenuntergang, und geht nach Osten hin ins Licht und die riesigen Hochchorfenster, die erstrahlen natürlich manchmal gleißend hell im Sonnenlicht und ziehen den Blick der Besucher dann auch nach oben zum Deckengewölbe. Also man wird aufgerichtet, wenn man den Frankfurter Dom betritt bei schönem Wetter.
Das ist ja interessant. Kann man eigentlich sagen, dass so Kirchengebäude etwas von Gott vermitteln, also dass sie im Grunde predigen, aber ohne Worte?
Das tun sie in der Tat. Allerdings braucht es ein Wissen, ein paar Wissenspflöcke, um sich diese Sprache zu entschlüsseln. Wir machen die Erfahrung, wir haben Ehrenamtliche, die in einem Willkommen im Domdienst den Besuchern auch zur Verfügung stehen für deren Fragen. Und wenn man ein paar Elemente von Wissen hat, was der Dom sagen möchte, dann kann man sich auch diese Architektursprache leichter erschließen und die eigenen existenziellen Lebenssituationen eher mit dem Kirchengebäude verbinden. So bleibt manchmal ein Staunen, ein Sehen, ein Wahrnehmen, das schön empfunden wird oder erhaben, überwältigend. Aber die Frage, wie es auf Gott hin gedeutet wird, glaube ich, ist erstmal ohne Wissen oder ohne religiöse Praxis erstmal etwas Fremdes.
Sie kennen den Dom ja vielleicht wie die eigene Westentasche, das heißt, Sie gehen da sehr oft ein und aus. Welche Wirkung hat der Raum denn auf Sie?
Er hat seit der Renovierung Anfang der 1990er Jahre, wo so ein warmer Sandsteinton die Wände bedeckt, eine ungleich wärmere Atmosphäre als vorher. Also es ist so eine Mischung aus Weitung des Horizonts und zugleich in dieser Weite beheimatet zu sein. Das ist so ein Gefühl, was sich jedes Mal bei mir einstellt, wenn ich den Dom betrete.
Wie der Raum wirkt, in diesem Fall der Raum des Frankfurter Doms. Stefan Scholz ist Rektor der Frankfurter Dompfarrei. Die Führung durch den Dom, die gibt es nach den Feiertagen dann wieder immer am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, ohne Anmeldung. Treffpunkt ist einfach in der Domvorhalle.
Ein Einsiedlerkrebs lebte auf dem Meeresboden ganz in der Nähe einer schönen Koralle. Er besaß ein feines Schneckenhaus, in das er sich jederzeit zurückziehen konnte. Doch eines Tages schien ihm sein Schneckenhaus nicht mehr gut genug zu sein. »Ich bin ein angesehener Einsiedlerkrebs und sollte mir ein neues Haus suchen«, sagte er zu sich. »Ich habe einfach etwas Besseres verdient.« Und so verließ er sein Schneckenhaus und machte sich auf die Suche. Dutzende, ja sogar hunderte von Schneckenhäusern probierte der Krebs aus, aber keines erfüllte seine Erwartungen. Das eine war zu groß, das andere zu klein, wieder ein anderes hatte einen Riss und das nächste nicht die richtigen Farben. Entmutigt setzte er sich in den Sand. Da fiel sein Blick auf ein weiteres Schneckenhaus. Er mobilisierte noch einmal alle Kräfte, kroch zu diesem Schneckenhaus und schlüpfte hinein. Und ja, das war das perfekte Schneckenhaus. Es passte genau, es sah wunderschön aus und er fühlte sich auf Anhieb ganz zu Hause. Selig schlief er ein. Als er am nächsten Morgen aufwachte, fiel sein Blick auf die schöne Koralle ganz in seiner Nähe. Darauf besah sich das Schneckenhaus genauer und es war exakt das Haus, das er verlassen hatte, um sich ein besseres zu suchen.
Das Dach überm Kopf ist unser Thema in der Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde. Wir nehmen das ja meist als ganz selbstverständlich, ist es aber nicht. Es ist nicht selbstverständlich für Menschen, die auf der Straße leben, so wie Dominik Bloh. Fast 11 Jahre lang war er obdachlos, kam auf die Straße, als er 16 war. Sein Leben als Straßenjunge hat er aufgeschrieben in einem eindrücklichen Buch. Vor 8 Jahren hat er dann eine eigene Wohnung gefunden. Was war für ihn eigentlich das Schlimmste auf der Straße?
Ja, das ist, da kommt viel zusammen. Das ist ein Überleben. Das hat sehr wenig mit Leben zu tun. Und mit Sicherheit ist es neben den Herausforderungen, nicht wissen, wo man schlafen kann, das Loch im Bauch, von der Hand in den Mund zu leben, die Unsicherheit, ist es das Alleinesein, die Einsamkeit, wenn ich gerade so in der Weihnachtszeit durch die Straßen gegangen bin, durch karge Äste geguckt habe, hinein in schön geschmückte Zimmer, die toll beleuchtet sind. Und ich stand da draußen im Dunkeln und dachte, ey, das ist eigentlich so nah und das aber für mich so unerreichbar weit entfernt. Und deshalb die Einsamkeit und sich alleine fühlen war schon oft sehr schmerzhaft.
Und wie haben Sie so die Reaktion anderer Menschen erlebt?
Ja, das ist sehr ähnlich. Es gibt sehr oft sehr wenig Reaktion. Menschen schauen weg und ich habe das auch so wahrgenommen, dass ich nicht wahrgenommen wurde. Also durchaus habe ich mich unsichtbar gefühlt. Und dann gibt es die Momente, in denen man auffällt, aber leider dann oft im Negativen. Also ich bin irgendwo und ich bin schmutzig und dann erkennt man mich und als dreckigen Obdachlosen. Und das ist so der Moment, wo Leute mich angucken und ich mich aber schäme für die Blicke anderer. Und insofern es war sehr viel mit Spott und Verachtung behaftet, die Zeit. Umso wichtiger ist es, dass es immer Menschen gibt, irgendwie ein Lächeln schenken, ein gutes Wort haben und einfach zeigen, du bist das auch noch wert.
Das haben Sie eindrücklich beschrieben, diese Einsamkeit, diese Zurückweisung, dieses Übersehenwerden, nicht wahrgenommen werden und wie wichtig dann so ein Lächeln ist. Für mich wäre so die Frage, was hat Ihnen insgesamt so in dieser Zeit Stärke und Halt vermittelt? Gab es da irgendwie Anlaufstellen für Sie oder mussten Sie das mehr oder weniger alles aus sich selbst holen?
Ja, ich habe mich durchgeschlagen. Mit Sicherheit haben ganz oft Dinge gefehlt. Straße ist Verzichten, auch auf Grundrechte, auf Würde. Das Hilfesystem hat nicht funktioniert bei mir, hat nie gegriffen. Und deshalb musste ich lange Zeit selber klarkommen und um die Erfahrung erträglicher zu machen, was mich am Ende gerettet hat und was mich von der Straße gekommen, was mich von der Straße gebracht hat, ist das Schreiben. Also ich saß die Nächte da auf Treppen, Stufen, die Straßenlaterne hat mir mein Licht gespendet und ich habe geschrieben, solange bis vor Kälte die Hände gezittert haben und es nur ein Gekritzel war, aber so konnte ich das, was ich da erlebt habe, irgendwie rauslassen, auf Papier bringen und das hat ja mich gerettet.
Vor 8 Jahren sind Sie dann in eine Wohnung gezogen. Was war das für ein Gefühl? Ist das so nach dem Motto, jetzt ist alles gut oder haben Sie doch erst nochmal gefremdet mit diesem eigenen Dach über dem Kopf?
Ja, es ist zum einen wunderbar, dass das passiert ist. Die eigene Wohnung ist für mich das Wichtigste. Ich kann wirklich Strom, eine Heizung, die ich aufdrehen kann, fließendes Wasser sehr wertschätzen. Das ist für mich wirklich Luxus. Aber ich habe auch direkt gemerkt, es ist nicht das Happy End und es kamen ganz neue Herausforderungen mit sich. Ich glaube, wer einmal das Zuhause verloren hat, der hat es sehr schwer, wieder ein Zuhause zu finden. Und erstmal stand ich da im eigenen Wohnraum und der Schlafsack lag unterm Schreibtisch griffbereit, weil es tatsächlich Jahre gebraucht hat, bis ich richtig angekommen bin.
Ihr neuestes Buch heißt ja Straße im Kopf und damit drücken Sie aus, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dieses Leben ohne Dach, ohne Obdach, dass man das gar nicht so schnell los wird. Woran merken Sie das?
Ich habe das vor allen Dingen nach 5 Jahren in meiner Wohnung gemerkt, als ich das Regal aufgemacht habe und gesehen habe, ich habe ein Glas. Also da war kein Besteck, Geschirr, Topf, Pfanne, nicht mal einen Kühlschrank gab es. Das gab es nicht auf der Straße. Da gab es kein WLAN, also hatte ich in meiner Wohnung kein WLAN. Ich habe mein ganzes Leben in einer Tasche getragen. Ja, dann habe ich mich in meiner 20 Quadratmeter Bude umgeguckt und gesehen, ey, hier ist nichts eingerichtet. Und insofern, ich habe eigentlich gelebt wie auf der Straße. Ich bin da erwachsen geworden. Ich habe da ein Jahrzehnt verbracht und ich habe quasi das Wohnen verlernt und musste erst wieder herausfinden, wie man wirklich wohnt.
Dominik Bloh war fast 11 Jahre obdachlos. Heute hilft der Bestsellerautor und Sozialaktivist in Hamburg Menschen ohne Wohnung, unter anderem mit seinem Duschbus. Sein jüngstes Buch heißt Die Straße im Kopf. Es ist erschienen im Kampenwand Verlag und es erzählt davon, wie schwer es ist, das Leben auf der Straße zu vergessen. Dach überm Kopf, die Wohnung, das Haus als unsere dritte Haut und wie wichtig Dach und Wände sind für das eigene Seelenleben. Davon handelte die Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde. Danke fürs Hinhören. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen schönen Ausklang des Weihnachtsfestes, geruhsame Tage zwischen den Jahren und einen guten Start ins neue Jahr.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.